Liebe Bürgerrechtsbewerbende, lieber Bürgerrechtsbewerbender, ich freue mich, dass ich Ihnen nun den zweiten Teil des staatsbürgerlichen Kurses für Bürgerrechtsbewerbende präsentieren kann. Mein Name ist Hans-Peter Uster, ich bin ehemaliger Regierungsrat des Kantons Zug. Der Inhalt des zweiten Teils ist erstens die Geschichte der Schweiz und des Kantons Zug, ein Überblick in Kürze. Und im zweiten Kapitel die Schweiz und die Welt, ein komplexes Verhältnis. Hier sehen Sie den Bundesbrief von 1291, das Rütli und der Bundesbrief der drei Orte Uri, Schwyz und Unterwalden. Der Bundesbrief von 1291 zeigt das Erinnerungsjahr und zeigt auch das Rütli als Schweizer Erinnerungsort. Die damalige Situation war so, dass es einen Kampf um die Kontrolle des Gotthardpasses gab, wobei zu ergänzen ist, dass die Forschung zeigt, dass die Bedeutung des Passes wohl wesentlich geringer war als früher angenommen. Tatsächlich hat es aber eine Entstehung des Handels gegeben, von Nord nach Süd und von Süd nach Nord, und eine wirtschaftliche Entwicklung. Die Milch- und Fleischproduktion in der Urschweiz ist gewachsen, man hat immer mehr Alpen auch bestoßen und so mehr Milch und mehr Fleisch produzieren können. Aus der Milch hat man Käse gemacht, der war dann transportfähig und den konnte man in die Städte bringen, nach Luzern, nach Mailand, nach Zürich. Und das hat dazu geführt, dass es eine wirtschaftliche Entwicklung auch in den ländlichen Kantonen gegeben hat. Das Erfolgsrezept der frühen Eidgenossenschaft und auch der späteren Eidgenossenschaft war folgendes: die Verbindung von Städten, die großen Städte Luzern, Zürich, Bern, mit den Landgebieten Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Zug. Nirgends sonst in Europa gab es diese Verbindung zwischen der Stadt und dem Land, zwischen den Handeltreibenden in der Stadt und den Bauern auf dem Land. In vielen europäischen Ländern gab es im Gegenteil Kriege, Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Land. Der Bundesbrief von 1291, da spricht man davon, dass der am 1. August datiert. Wann feierte man zum ersten Mal in der Schweiz den 1. August? Das sehen Sie auf der folgenden Folie. Erst im Jahr 1891 feierte man dieses Fest zum ersten Mal. Das hat mit der Gründung des Bundesstaates im Jahre 1848 zu tun. Der erste konservative Bundesrat wurde erst 1891 gewählt. Und um das auch erklären zu können, mit der Geschichte der Urschweiz, mit dem Bundesbrief, mit dem Rütli, hat man dann 1891 zum ersten Mal den 1. August gefeiert. Das Datum 1291 war aber selbst unter den Urschweizer Kantonen umstritten. Noch am 8. November 1907 wurde auf der Rütliwiese unter Teilnahme von drei Bundesräten das 6. Jahrhundert des Rütli-Schwurs durch den Kanton Uri begangen. Der Kanton Uri stützte sich bei dieser Feier auf eine entsprechende Urkunde, einen Bundesbrief ab, der aber gar nicht wirklich auf Pergament vorhanden gewesen war. Dass dieser Bundesbrief von 1307 wichtig war für den Kanton Uri, das zeigt sich beim Tell-Denkmal. Sie sehen auf der folgenden Folie, dass beim Tell-Denkmal das Jahr 1307 eingemeißelt ist. Das Jahr 1291 bleibt aber trotzdem maßgebend. Das Jahr des Bundesbriefes und des entsprechenden Vertrags auf dem Rütli und als Konstante im Schweizer Geschichtsbewusstsein ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wir kommen zu einer anderen Konstante des ursprünglichen Schweizer Geschichtsbewusstseins. Gemäß der Überlieferung fand am 15. November 1315 die Schlacht am Moorgarten statt. Das historische Lexikon der Schweiz hält fest, die Vorgänge am Moorgarten wurden in der traditionellen Sichtweise zur ersten Freiheitsschlacht der Eidgenossen und zur Entscheidung über das Schicksal des jungen Bundes. Nach dem 15. November 1315 waren die Gegensätze in Schwaben und der Innerschweiz jedenfalls nicht beendet und Habsburg Österreich war nicht entscheidend geschwächt. Ein weiterer wichtiger Hinweis im historischen Lexikon der Schweiz: bedeutender als das Ereignis von 1315 ist seine späte politische Wirkung als zentrales Element der eidgenössischen Gründungsgeschichte. Im November 1315 war Zug Aufmarschort und Sammelplatz der Habsburger für die Schlacht am Moorgarten. Denn Zug war eine Stadt der Habsburger. Die Stadt Zug war eng, aber auch mit ihren Landsgemeinden verbunden. Die drei freien Gemeinden Baar, Eggeri und die Gemeinde am Berg bildeten das äußere Amt. Die Eidgenossen und vor allem Zürich und Luzern drängten dann Zug in den Bund, damit Schwyz Zug nicht erobern konnte. So hätte Schwyz vom Land zum Stadtkanton werden können. Und auf Druck von Zürich und Luzern trat dann am 27. Juni 1352 die Stadt Zug und das äußere Amt dem Bund der Eidgenossen bei. Der Bund erweiterte sich dann später auf 13 Orte oder wie wir heute sagen Kantone, wie zum Teil großen Untertanengebieten durch die Besetzung des habsburgischen Aargaus durch die Berner, Zürcher und die Innerschweizer Orte. Vier Fünftel der damaligen Bevölkerung der Eidgenossenschaft wurden so zu Untertanen. Bei der Verwaltung der Gebiete brauchte es keine Einstimmigkeit der 13 Kantone, wie sonst an der Tagsatzung. Ein Mehrheitsbeschluss reichte und das war damals 1415 ein erster Ansatz einer eidgenössischen Verwaltung. Interessant ist auch, dass die ersten sieben Bundesräte, die 1848 gewählt wurden, alle aus Untertanengebieten stammten. Es gab einfach viel mehr Untertanen als Herren in der Schweiz. Wir gehen ins Jahr 1515, die Schlacht bei Marignano. Diese Niederlage führte dazu, dass die Schweiz oder die Schweizer auf Eroberungskriege verzichteten. Es ist aber so, dass für das Ende der eidgenössischen Großmachtpolitik die Glaubensspaltung entscheidender gewesen sein dürfte. Ein Effekt dieses Verzichts auf Großmachtpolitik und Kriege war die Öffnung des größten europäischen Söldnermarktes für die französischen Werber. Das bedeutet, dass fast noch Kinder oder junge Bauernsöhne verkauft wurden und dann in den Solddienst, zum Beispiel für den französischen König, eintraten. Diese Leute, die diese Vermittlung machten und Söldner warben, die sind zum großen Reichtum gekommen, auch in Zug mit der Familie zu Urlaub. 1525 gab es die konfessionelle Spaltung der Schweiz in katholische und reformierte Kantone. Das war auch ein wichtiger Einschnitt in die Schweizer Geschichte. Wir gehen rasch durch die Folien, die jetzt folgen. 1798 wurde die Schweiz durch Napoleon erobert. Die Franzosen verfügten eine Einheitsverfassung der Helvetik. Im Kanton Zug hat das bedeutet, dass die Stadt auf ihre Untertanengebiete verzichtet hat und erstmals sind alle Gemeinden unabhängig. 1803 ist man dann wieder zurückgekehrt in der Schweiz zum Föderalismus mit gleichberechtigten Kantonen. 1803 sind dann auch die Kantone St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin und Waadt zur Eidgenossenschaft gekommen. Das waren alles Untertanengebiete. 1850 mit dem Wiener Kongress, wo Europa neu auf der Karte gezeichnet wurde, kamen das Wallis, Neuenburg und Genf zum Bund. Die Restaurationsverfassung, die 1815 dann gemacht wurde, ist die erste selbstgeschaffene Verfassung in der Schweiz gewesen. Ab 1841 gab es dann den Sonderbund der ländlich-konservativen Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Ob und Nidwalden, Zug, Freiburg und Wallis. Das führte 1847 dann zum Sonderbundskrieg, der dank General Dufour nur 27 Tage gedauert hatte. Kurz darauf, 1848, haben sich dann die katholischen und die reformierten Orte, Stadt und Land dazu entschlossen, den Bundesstaat zu gründen. Seither gibt es die Schweiz in der heutigen Staatsform als Bundesstaat mit souveränen Kantonen. Die Gründung des Bundesstaates hat historisch die gleiche oder sogar noch die größere Bedeutung als der Rüti-Schwur von 1291. Im historischen Bewusstsein ist das Jahr 1848, also die Gründung des Bundesstaates, hingegen viel weniger stark verankert als das Jahr 1291. 1859 kam es zu einem Verbot des Söldnerwesens, also relativ spät. 1874 wurde die Bundesverfassung von 1848 total revidiert, mit der Einführung des Referendums, dass man gegen einen Gesetzesvorschlag dann Unterschriften sammeln konnte. 1891 wurde die Volksinitiative eingeführt, dass also das Volk ein Anliegen, die Verfassung zu ändern, formulieren konnte und entsprechend Unterschriften sammelte dafür. 1874 bis 1912 kam die allgemeine Schulpflicht, die es vorher nicht gab, das Bundesgericht, das Fabrikgesetz mit dem Verbot der Kinderarbeit, die Kranken- und Unfallversicherung, Zivil- und Strafrecht, Eisenbahnen und Nationalbank. Das war eigentlich die Gründungsphase dann auch der Industrialisierung. Das führte dazu, dass es auch immer mehr Arbeiter gab, die sehr viel arbeiten mussten in den Fabriken. Und 1918 gab es den Generalstreik der Arbeiterschaft, der Einsatz der Armee gegen den Generalstreik und dann als Versöhnung die Einführung des Proporzwahlverfahrens für den Nationalrat. Das hat dazu geführt, dass die Sozialdemokratische Partei dann angemessen im Nationalrat vertreten war. 1920, so nach dem Ersten Weltkrieg, trat die Schweiz dem damaligen Völkerbund bei. 1921 die Einführung des Staatsvertragsreferendums. 1937, als sich der Zweite Weltkrieg ankündigte, gab es ein Friedensabkommen zwischen den Sozialpartnern, den Unternehmern und der Arbeiterschaft. 1947, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Einführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung, die AHV, das größte Sozialwerk der Schweiz. Und erst 1971 gab es die Einführung des Frauenstimmrechts. In allen Ländern um uns herum wurde das Frauenstimmrecht früher oder sogar viel früher eingeführt. Der Grund ist einfach und irgendwie auch tragisch. Immer dann, wenn ein Land in einem Krieg eingebunden war, ob als Sieger oder als Verlierer, die Frauen haben immer nach diesen Kriegen das Frauenstimmrecht bekommen, weil sie während des Krieges im eigenen Land sehr viel gemacht haben. Und die Schweiz war von Kriegen verschont, war nie Kriegsschauplatz. Und deshalb haben die Frauen in der Schweiz, die auch sehr viel gemacht haben während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg für ihre Männer, die Frauen haben diese Anerkennung des Frauenstimmrechts nicht bekommen. Erst 1971, nach einigen Versuchen vorher, wurde es dann eingeführt. Und 1978 wurde der Kanton Jura gegründet, eine Abspaltung im Kanton Bern. Es war eine Volksabstimmung auf kantonaler Ebene und im Bund. Da gab es auch lange Diskussionen, aber auch da hat man eine Lösung und eine Einigung finden können. 1989 fiel dann die Berliner Mauer, fiel der Sozialismus im Osten zusammen. Im gleichen Jahr hat das Volk die Volksinitiative der Abschaffung der Armee abgelehnt. Allerdings war der Ja-Stimmenanteil größer als erwartet, aber es gab eine Ablehnung dieser Initiative. 1992 lehnte das Schweizer Volk den Beitritt der Schweiz zum europäischen Wirtschaftsraum EWR ab. 1999 gab es die Totalrevision der Bundesverfassung. Ich habe Ihnen die Präambel vorgelesen. Und 2002 hat das Schweizer Volk entschieden, der UNO, den Vereinten Nationen, beizutreten. Ich komme jetzt noch zu den wichtigen Daten und Ereignissen für den Kanton Zug. 1352, das haben Sie schon gehört, das wissen Sie, Eintritt von Stadt und Amt Zug in den Eidgenössischen Bund. ist da zunimmt, dann im 14., 15. Jahrhundert Walchwil, Steinhausen, Cham und Riesch als Untertanengebiete. 1415, mit dem Verlassen der Habsburger aus der Stadt Zug, die Reichsfreiheit für Stadt und Amt Zug. 1435 versinkt ein Teil der Zuger Altstadt im See. Und 1523, da begann die Reformation. Zug bleibt katholisch, die Kappeler Milchsuppe. 1529, der Tod Zwinglis und dann auch die Schlacht am Gubel. Und erst 1798 kam es zu der Befreiung der Untertanengebiete der Stadt Zug. Diese Gemeinden wurden dann eigenständige Gemeinden. 1847 wurde die Landsgemeinde abgeschafft und ein Parlament eingeführt. 1894 gab es ein Proporzwahlrecht. Das war ziemlich innovativ für alle Behörden. 1934 wurde ein Zuger zu einem Bundesrat gewählt, Philipp Etter. Und 1974 ein zweiter Zuger, Hans Hürlimann, wurde damals gewählt. 2000 wurde Anna-Marie Huber-Hotz zur Bundeskanzlerin gewählt. Und 2001 gab es das Attentat auf das Zuger Kantonsparlament. Komme jetzt zum letzten Teil. Die Schweiz und die Welt, ein komplexes Verhältnis. Ab dem 13. Jahrhundert gab es im eigenen Bund der Schweizer eine Auseinandersetzung mit anderen Herrschaftsansprüchen. Im 14. und 15. Jahrhundert dann die Eroberung von Gebieten, im 16. Jahrhundert eine Neutralitätspolitik und erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts gab es dann eine Öffnung nach außen und internationale Mitwirkung. Die Mittel der Außenpolitik, diplomatische Beziehungen, gute Dienste, Auslandhilfe, Gaststaatpolitik, Genf als wichtiger Sitz von internationalen Organisationen und die Außenwirtschaftspolitik, die wurde immer gepflegt, weil die Schweiz abhängig vom Export ist. Die Neutralität und die humanitäre Tradition haben wir schon erwähnt, nach der Schlacht bei Marignano. Die eidgenössische Wehrverfassung 1647 und der Übergang zur bewaffneten Neutralität. 1863 die Gründung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes und der Genfer Konventionen. Und 1866 die Gründung des Schweizerischen Roten Kreuzes. Jetzt noch einige Volksabstimmungen zum Thema die Schweiz und die Welt. 2000 gab es die Zustimmung des Volks zu dem bilateralen 1, das sind 7 Verträge mit der EU. 2005 die bilateralen 2, vor allem der Schengen-Dublin-Vertrag. 2006 die Kohäsionsmilliarde zur sogenannten Osthilfe. 2009 die Zustimmung des Volkes zur Weiterführung der Personenfreizügigkeit und 2014 die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in der Volksabstimmung. Seither gibt es weitere Diskussionen über das Verhältnis Schweiz-EU, über das Rahmenabkommen, das Schengener Abkommen und all diese Fragen, wie man als neutrales Land, als eigenständiges Land auch mit der Europäischen Union zusammenarbeiten kann. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und Zuschauen. Schauen Sie die Folien noch einmal durch und ich freue mich auf den nächsten dritten Teil, den ich dann auch Ihnen wiederum zustellen werde.